Herzlich willkommen zu Matthias Schatz trifft. Heute die fünfte Folge der fünften Staffel und heute bei mir im Büro, weil wir zwei Gästinnen haben, die extra hergefahren sind, um mich zu treffen und hier mitzumachen und die beide auch das zweite Mal dabei sind. Und es ist mir eine große Ehre, dass sie das machen. Wir haben heute, nachdem wir jetzt die letzten Folgen uns schon bemüht haben, so die Vielfalt des Lebens in der Verbandsgemeinde und auch außergewöhnliche Lebens- und Berufs Wege rauszustellen. Wir haben heute zwei Frauen, die mit mir über ein schwieriges Thema reden wollen, über Rassismus, über die, sagen wir es mal so, die Erfahrung, die man macht, wenn man schlicht anders aussieht, wie andere.
Das haben Sie richtig gesagt. Und eigentlich heißt es, wir treffen die Persönlichkeit, weil wir kommen zum zweiten Mal, um Sie, Herr Schad, nochmal zu treffen.
Und das ist Vanessa Lynn-Guin. Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen auch an Sie. Vielen lieben Dank, dass ich wieder mit dabei sein darf. Mein zweites Mal hier und ich bin gespannt, welche Fragen Sie sich dieses Mal überlegt haben.
Ja, wir müssen zunächst mal sagen, ein herzliches Dankeschön, dass Sie sich heute Morgen um kurz nach vier auf den Weg gemacht haben.
Genau.
Von Ihrem neuen Wohn- und Lebensmittelpunkt.
Zweitwohnsitz aber an dieser Stelle wohlgemerkt. Rölsheim
ja,
ist und bleibt mein Erstwohnsitz.
Da freuen wir uns natürlich sehr. Und dieser Zweitwohnsitz ist die bayerische Landeshauptstadt.
Ganz genau. Ich wohne mittlerweile in München.
Und Sie haben, Sie waren ja Leiterin, Redaktionsleiterin bei Antenne Landau und sind jetzt bei Save Our Socials.
Ganz
Was ist denn das?
Save Our Socials, kurz SOS, ein Hilfeschrei für alle Brands in Deutschland. Wir sind nämlich eine Social Media Agentur. Also eine Agentur, die Brands dabei hilft, aus einer ganz normalen Marke, die vielleicht schon eingestaubt worden ist, eine Love Brand zu machen. Heißt mal wieder einen frischen Wind in die neue Marke reinbringen, ein Rebranding, neue Gesichter, neue Stimmen, neuer Auftritt im Internet.
Und das muss man natürlich in München machen. Ne?
Ja, natürlich.
Weil da ist es dann gleich cooler, wie wenn man als Adresse angibt Rülsheim. Kann man sagen, was da Kundschaft ist? Sind das große Firmen? Sind das kleine Firmen? Ist das der Handwerker um die Ecke?
Nee, wir betreuen tatsächlich nur große Firmen aus Deutschland mit einem Jahresumsatz von mindestens 3 Millionen Euro. Darauf haben wir uns konzentriert. Teilweise haben wir Brands wie TP-Link, der großen Router-Firma, Bonprix, haben wir auch als Partner. Wir
Klamotte.
Haben auch, genau. Online.
Ich habe was gekannt.
Sehr gut. Oder auch Trachtenmode. Solche Brands betreuen wir auch. Wir haben aber auch Kooperationen wie mit McDonald's schon gehabt, mit Mercedes. Also da ist alles mit dabei. Allerdings tatsächlich nur große. Falls Handwerker sagen, ich möchte auch eine Social Media Betreuung, ich mache das tatsächlich auch immer noch nebenher selbstständig in der Pfalz.
Einfach anschreiben,
Vanessa Lynn. Genau. Mal gucken, ob ich Zeit habe. Aber dadurch, dass ich ja sehr regelmäßig in meiner Heimat bin, finde ich die Zeit.
Ja, und die Heimat ist Rülsheim.
Die
und
Heimat
da freuen
ist
wir
Rülsheim.
Uns sehr. Wie das dazu kam, da reden wir gleich drüber. Mhm. Aber noch eine Frage zu dem jetzigen Job. Das machen also Firmen, die keine eigene Social-Media-Abteilung haben?
Nein,
also
die meisten Brands, die wir betreuen, haben eine eigene Social-Media-Abteilung. Okay. Allerdings ist Social-Media nicht einfach, ich mache ein Bild und ich poste es. Hinter Social-Media steckt eine Megastruktur, eine Megastrategie. Und meistens findet Social-Media dann statt, wenn der Job schon längst zu Ende ist. Also nicht 9-to-5, sondern ab 19 Uhr. Wann sind die Leute am Handy? Abends, wenn sie auf dem Sofa sitzen, die Kids vielleicht schon im Bett sind oder die Kids selbst gerade von der Schule kommen, vom Hobby kommen, Abendessen ist durch, dann ist 19 Uhr, 19.30 Uhr. Da fängt für uns der Job erst an. Was ist unser Job dann? Neben dem Skripten, neben der Redaktion, dem Drehen und dem Schneiden, gucken wir auch, dass wir ein Community-Management betreiben. Heißt, wir interagieren auf Seiten von anderen Brands. Wir sind aktiv in der Kommentarspalte, damit die Leute natürlich uns auch greifen können. Wir sind keine Seite, die nur bei uns postet, sondern auch tatsächlich ununterbrochen aktiv auf anderen Seiten. Und zwar dann aktiv, wenn auch die Community aktiv ist. Und wir sagen immer, unsere Userinnen und User, also die Followerschaft, das sind unsere Chefs. Wenn die aktiv sind, müssen wir auch aktiv sein. Und dann ist es halt auch mal bis 22.30 Uhr.
Hat man da privat noch Lust auf Social Media?
tatsächlich weniger, muss ich an dieser Stelle sagen. Meine Kolleginnen und Kollegen werden bestimmt sagen, ja voll, weil du dadurch einfach auch die Reichweite mit abgreifen kannst, wenn du plötzlich das Gesicht von einer großen Brand bist. Ich muss sagen, ich bin dann froh, mal um 23 Uhr das Handy weglegen zu können. Mein Social Media ist so ein bisschen eingeschlafen, was das angeht. Allerdings habe ich das große Glück auch, das Brandface unserer eigenen Agentur zu sein. Heißt, ich kann die Sachen einfach duplizieren, auf meinem Profil mit draufpacken und dann sieht das so aus, als hätte ich das gemacht, ganz allein nur für mein Profil.
Wird man für so einen Job geworben oder bewirbt man sich?
Ich habe mich tatsächlich beworben, aber wenn ich jetzt die Faces, also die Gesichter für andere Brands einkaufe sozusagen, dann gucke ich schon aktiv, da bewirbt sich keiner. Ich gucke, okay, welches Gesicht passt, wer ist aktiv und zwar nicht nur auf der eigenen Seite, sondern wer kommentiert auch fleißig auf anderen Seiten, wer passt in welche Nische rein und dann schreibe ich das Management der jeweiligen Person auch an.
Wer bräuchte denn am meisten eine Belebung seiner Social Media, seiner Social Media Tätigkeit, der Bundeskanzler oder Oliver Pocher?
Oliver Pocher eindeutig. Also der Bundeskanzler macht es ja gar nicht mal so übel. Wir haben es letztens erst analysiert bei uns im Team, haben gesagt, sag mal, der hat eine richtig gute Agentur an seiner Seite, weil er einfach da ist. Er ist überall. Er ist auf TikTok, er ist auf Facebook, er ist auf Instagram, auf Pinterest. Der Mann ist überall. Ob man das jetzt will oder nicht, sei mal dahingestellt, aber er ist da. Und das ist das Ziel von Social Media. Und Oliver Pocher, der braucht auch halt überall. Auch mal, ja, aber der braucht auch mal eine neue Strategie. Der ist ein bisschen eingeschlafen, der Kerl. Also Oliver Pocher, falls du das hörst, melde dich gern bei mir.
Das lassen wir mal so stehen, ja. Und gucken jetzt mal nach Hülsheim. Sie sind hierher gekommen mit Ihrer Familie, Ihre Eltern als Flüchtlinge, kann
genau,
man so sagen.
Wirtschaftsflüchtlinge, ne? Richtig. 1990 sind die nach Deutschland geflohen, zuerst eben nur als Geflüchtete. Und 4 Jahre hat es gedauert, damit sie eine befristete Aufenthaltsgenehmigung bekommen. Tatsächlich habe ich mich gestern mit meiner Mama darüber unterhalten, weil es mich auch ein bisschen interessiert hat. Und wir sind jetzt gerade dabei, ihr Pass läuft aus und wie funktioniert das eigentlich in Zeiten wie dieser? Und es hat 4 Jahre lang gedauert, dass sie eine befristete Aufenthaltsgenehmigung bekommen hat. Selbst als ich schon auf der Welt war, 1995, war noch gar nicht klar, dürfen wir in Deutschland bleiben oder nicht.
Ihre Eltern kommen aus Vietnam.
Genau.
Und haben noch den vietnamesischen Pass.
Richtig.
Und wie ist es mit Ihnen?
Ich habe den deutschen Pass. Ich musste mich mit 18 Jahren tatsächlich entscheiden. Okay. Ich hatte bis 18 diese doppelte Staatsbürgerschaft und ab 18 musste ich mich entscheiden. Die Entscheidung war super easy. Natürlich bin ich Deutsche, zumindest auf Papier.
Zumindest auf Papier, das interessiert mich natürlich.
Ja, also wenn man als asiatische Frau in einen Raum kommt und sagt, ich bin deutsch, dann wird erstmal geguckt. Weil ich sehe ja nicht aus wie deutsch. Also ich habe schmalere Augen, ganz dunkles Haar, eigentlich auch eine sehr dunkle Augenfarbe. Ich trage Kontaktlinsen. Dazu können wir auch nachher noch mal ein bisschen sprechen, warum ich das überhaupt tue. Und ich wirke halt auch nicht deutsch. Ich bin nicht groß, ich bin nicht blond, ich habe nicht das typische europäische Gesicht.
Sind wir schon mitten beim Thema, ne? Also diese Erfahrungen macht man als Frau, wenn man in den Raum kommt und das schon als Kind. Ne?
Ja, das schon als Kind.
In der Grundschule und so weiter.
Ja klar, in der Grundschule natürlich die typischen Sprüche wie Xing Shang Shong, Chinese im Karton. Und wenn man
hier
damit,
in Rülsheim?
Ja, leider schon. Ich würde tatsächlich sagen, damals als ich hier in Rülsheim in den Kindergarten oder auch in die Grundschule gegangen bin, war ich immer noch einer der wenigen mit asiatischem Hintergrund. Ich bin ja mittlerweile, ich will es gar nicht wahrhaben, aber ich werde dieses Jahr 30.
Ja, wir haben es ja gerade nachgerechnet. Ne,
es tut auch irgendwo weh. Und ich würde mal sagen, so vor 15 Jahren war das hier in Rülsheim noch sehr selten, dass es Menschen mit Migrationshintergrund gab.
So ist es, ja. Wir sind ja eine Region, die einen geringen Ausländeranteil hat. Die größte Community bei uns sind Polen, also das heißt Menschen, die aus Osteuropa kommen. Ja. Wir werten das ja ab und zu mal aus, soweit wir das überhaupt können. Ne? Sie wissen bestimmt, dass Menschen, die aus den Staaten der ehemaligen UdSSR zu uns kommen und die dort als Deutsche galten, Deutsche sind, die haben dieses Merkmal nicht, das können wir gar nicht auswerten. Ne? Aber ansonsten sind die Osteuropäer bei uns die stärkste Gemeinschaft. Ja. Und von daher kann ich das gut nachvollziehen, dass es eher in ihrer Kindheit so die große Ausnahme war.
Die große Ausnahme in der Kindheit, was sich aber tatsächlich auch durchgezogen hat, sei es im Studium, im Job. Also ich war auch eine der ersten vietnamesischen Radiomoderatorinnen in ganz Deutschland. Weil es waren halt alle Günthers, alle Müllers, alle Sebastians und so weiter waren vor dem Mikrofon. Früher hatte Radio in der Gesellschaft ja noch einen ganz anderen Stellenwert, als es heute ist. Und als ich mich damals beworben habe, hieß es ja auch, bitte nenn dich um. Ich heiße ja gar nicht Vanessa Lynn, das ist ja nur mein Künstlername. Geboren und hier in der Verbandsgemeinde Verwaltung Rülsheim registriert eigentlich als Tan Van Nguyen. Und das war so mit Abstand ein Moment in meinem Erwachsenenalter, weil ich habe mit 20 Jahren angefangen im Radio zu arbeiten, wo ich dachte, wow, 20 Jahre später und ich muss immer noch meine Identität in Anführungszeichen verstecken. Damals hieß es ja, weil es so schwer ist, den Namen auszusprechen im Radio, das kann ich auch absolut nachvollziehen. Aber es war immer noch so, dass ich nicht die sein konnte, die ich immer war, beziehungsweise ich weiß es tatsächlich gar nicht. Also ich würde behaupten, dass viele Menschen mit Migrationshintergrund auch irgendwo eine Identitätskrise haben. Man wächst zwischen zwei Kulturen auf und man kann gar nicht wirklich entscheiden, was ist denn jetzt richtig. Weil zu Hause sagt die Mama, es ist richtig, abends warm zu essen. Bei meiner Freundin, bei meiner deutschen Freundin heißt es ja Brotzeit, das ist viel gesünder. Genau, da wird mittags warm gegessen. Und da ist ja keiner da, der sagt, das ist korrekt oder das ist nicht korrekt.
Sie sprechen Vietnamesisch?
Ja, fließend.
Und könnten dann also auch entsprechend in Ihrem Job jetzt damit punkten.
Ja.
Dieses zwischen zwei Kulturen sein kann auch Vorteile haben. Ne? Wollen wir jetzt auch
definitiv,
mal,
definitiv. Ich würde sagen, man ist...
Ist ja ein großes Geschenk, Entschuldigung.
Ja, absolut. Man ist viel, viel offener für gewisse Dinge.
Ihre Eltern haben hier bestimmt auch gucken müssen, dass sie Fuß fassen. Das ist ja, wenn man in so ein völlig fremdes Umfeld kommt, bestimmt auch nicht einfach. Mhm. Wie empfinden die das heute nach, sie sind 1990 gekommen, haben gesagt, nach 35 Jahren hier?
Zunächst haben sie es natürlich belächelt, was ich so mache. Meine Schwester ist so die typische, hat studiert, hat den Master gemacht, ist Chemielaborantin und ich komme da um die Ecke mit meinem Medienblabla. War für sie natürlich nicht greifbar, weil es das in Vietnam nicht gibt. Aber sie haben nie gesagt, ich darf es nicht machen. Sie haben zwar versucht, einen Einfluss zu haben, komm, sei doch mal eine Ärztin, komm, arbeite doch bei der Bank, sei doch Beamtin. Naja, haben
können
sie nicht
alles
so
brauchen, ne?
Ja, könnte man alles brauchen, aber es gibt ja schon genug.
Aber wir brauchen auch Leute, die ihr Gesicht hergeben für was, ne? Die
genau.
auch was zu sagen haben. Und da sind sie ja besonders bei der Miss Germany Sache aufgefallen, da haben wir damals drüber gesprochen, also ein bisschen auch um die Frage der Aufmerksamkeit, des Schönseins ging. Ist dieses Asiatische, was Sie vorhin gesagt haben, ist das inzwischen ein Schönheitsideal, was gut ankommt in der Öffentlichkeit?
Dadurch, dass ich ja mittlerweile fast regelmäßig jede Woche pitche bei Brands, habe ich schon das Gefühl...
Pitche bei Brands,
das
könnten
bedeutet,
Sie das für einen Ü50er
Das bedeutet, wir bereiten natürlich gewisse PDFs vor, wo wir sagen, hey, diese Brand braucht eine Social-Media-Unterstützung und Social-Media funktioniert mittlerweile immer nur mit einem Gesicht. Das bedeutet, je öfter das Gesicht gesehen wird, desto greifbarer ist auch die Brand. Wir sind 15 Teammember bei uns in der Agentur, 15 Gesichter, die der Brand zur Verfügung gestellt werden. Die Brand darf sich für ein Gesicht entscheiden, das eben das Hauptgesicht des Kanals wird. Während Oliver Pocher sein eigenes Gesicht für seine Marke Oliver Pocher ist, gibt es Brands, die setzen eben auf unsere Gesichter. Ja. Und da mache ich tatsächlich schon die Beobachtung und die Erfahrung, dass das asiatische Gesicht natürlich immer beliebter wird, weil es sich abhebt von den europäischen Gesichtern. Wo man hier natürlich sagen kann, das ist so ein gewisses Schönheitsideal, ein Vorteil für mich in dem Fall, weil ich anders aussehe und dementsprechend vielleicht auf Social Media viel greifbarer bin und mehr Aufmerksamkeit errege.
Muss man besser sein, wenn man anders aussieht?
Ja.
Muss man?
Man muss besser sein, wenn man anders aussieht, weil sonst wird man gar nicht gesehen. Ich habe das schon immer gespürt in der Schule, man vergisst einen. Und wenn du nicht laut bist oder wenn du nicht zickig bist oder wenn du nicht extrem bist, dann fällst du hinten runter. Und das ist tatsächlich im Erwachsenenalter auch so.
Gibt es bislang in Ihrer Öffentlichkeitsarbeit auch diese negative Seite, Anfeindungen aufgrund des Andersaussehens oder der anderen Herkunft?
Ja, definitiv. Gerade durch die politische Lage bei uns in Deutschland und auch extreme Parteien, die immer mehr Macht gewinnen und auf Social Media sehr, sehr aktiv sind, wirst du als Mensch oder besonders als Frau mit Migrationshintergrund im Netz für alles, was du sagst, fertig gemacht. Ich habe jetzt gerade einen Shitstorm erlebt vor ein paar Monaten. Da war ich in einer Bahn, da saß ich im Zug von Köln in Richtung München und neben mir hat ein Herr geschlafen, der tief und fest geschlafen hat und ich kam nicht raus, obwohl ich auf Toilette musste. Und ich habe dazu ein ganz kurzes, lustiges Video gemacht. Ich fand es lustig. 500.000 Menschen da draußen fanden es nicht so lustig und haben unter diesem Video wirklich so viel Negatives reingeschrieben, dass ich ja zurück in meine Heimat soll und ob das normal ist in Asien und scheiß China. Pratze, vielleicht müsste das piepen, weil wir das nicht so sagen dürfen. Aber das ist schon hart, dass du direkt angefeindet wirst, obwohl die gar nicht wissen, dass ich Deutsch
kann. Ohne Kontext, ne?
Genau.
Also ohne,
genau.
Es ging jetzt gar nicht um den Inhalt,
nee,
es ging
genau.
Gar nicht um politische Statements, ja. Es ging ausschließlich um sie als...
Genau, weil man kurz eine Sekunde mich gesehen hat. Und dann hieß es gleich, ja, scheiß Asiatin. Wie blöd kann man sein? Kann man nicht mal auf Toilette gehen? Ich habe das gar nicht so weit gedacht.
Wie schafft man es, dass man das nicht an sich ranlässt?
Ja,
also,
es ist schwierig.
So ein bisschen Anfeindungen erlebe ja sogar ich. Ne?
Also, das stimmt,
das ist zwar,
Kommunalpolitiker
ja,
sowieso.
Das ist zwar vergleichsweise wenig, weil natürlich ich viel weniger Follower habe und so, ne? Und da ist die Wahrscheinlichkeit geringer. Aber gerade, ne? Mein letzter Post oder unser letzter Post zum Podcast, der führte dann dazu, dass einer geschrieben hat, hat der Bürgermeister nichts anderes zu tun, als immer wieder in den Medien aufzutauchen und so. Alle Fragen, die er übrigens gestellt hat, haben wir schon in einem Podcast beantwortet, ne? Was das kostet und wie viel Zeit da reingesteckt wird, so ob es Arbeitszeit ist oder mein Privatvergnügen. Die Fragen sind beantwortet. Damit will ich die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht langweilen, aber es ist schon so, ne?
Yeah.
Also mir ging das jetzt nicht ewig nach, aber ich habe dann schon am Wochenende ab und zu gedacht, machst du das richtig, stimmt das Verhältnis, ne? Zwischen PR und der restlichen Arbeit, also es trifft einem doch irgendwo. Ne?
Das trifft ja auch mich als Mitarbeiter bei Proxy hier auch, ne? Ich meine, ich mache das größtenteils verantwortlich für dich und mich trifft das genauso, wenn du kritisiert wirst.
Ja. Also deshalb das ist zwar ein völlig anderer Kontext, aber trotzdem, wie schafft man es, das dann wegzustecken?
Ich glaube, wenn man damit aufgewachsen ist, ist es deutlich einfacher. Ich glaube, wenn ich jetzt sowas noch nie erlebt habe, würde es mich viel mehr treffen. Und mein Geheimnis, was gar kein Geheimnis ist, weil es in die Welt schreie, ist, einfach drüber zu sprechen. Auch im Netz. Und das ist das große Ding, was ich dann angefangen habe zu machen. Ich habe die Kommentare gescreenshottet, habe sie natürlich auch angezeigt. Also an dieser Stelle nochmal, alles, was im Netz landet, ist strafbar. Also passt auf, wen ihr da im Netz beleidigt. Und habe aber auch die Screenshots genutzt, um drauf zu reagieren.
Und dann gepostet, ne?
Genau, die dann gepostet und das dann eben auch zu meinem eigenen Vorteil gemacht. Bitte?
Mit Klarnamen?
Mit klarem Namen. Also wer sich im Internet mit seinem klaren Namen und einem Bild von sich zeigt und solche Kommentare verfasst, sorry, das ist doch wirklich eine Steilvorlage.
Und was passiert dann?
Dann kommen die ganzen Menschen, die mich supporten. Genau, wenn ein Video viral geht auf TikTok und zwar in einer Bubble viral geht, dann kommen halt auch die ganzen negativen Menschen. Und wenn ein Video für Aufregung sorgt, weil ich vielen Menschen zustimme, wird es auch diesen Menschen ausgespielt. Das heißt, die kommen dann auch auf mein Video und sagen dann, ja, super, Vanessa, mach weiter so. Und dann ist mein Ziel natürlich, dass das Video so vielen Menschen aus den zwei Bubblen wie möglich ausgespielt wird, sodass die Menschen, die haten, sagen, mache ich vielleicht das nächste Mal nicht mehr und die, die mich supporten, noch mehr supporten.
Melden sich die Hater dann direkt, wenn sie nochmal verlinkt sind und quasi eine Rückmeldung bekommen?
Ja, die schreiben auch drunter unter das Video, die diskutieren auch ganz heiß mit anderen Mitgliedern. Am Ende des Tages, ich lese mir das alles nicht durch. Ich habe über 700.000 Kommentare unter meinem Video. Ich habe gar keine Zeit mehr, das alles durchzulesen.
700.000?
Genau.
Und dann, 700.000.
Ja, ich kann mir das auch gar nicht vorstellen. Ich kann mir
Sebastian,
das nicht.
Ja, wir haben einen Kommentar. Ja.
Also geht jetzt mal auf die Seite der Verbandsgemeinde Rülsheim, damit der Schad sich auch freut über
bitte.
Ganz viele Kommentare. Aber positive Kommentare natürlich.
Miss Germany, da steht man sehr im Mittelpunkt aufgrund auch des Aussehens. Wir haben aber damals, habe ich gelernt von Ihnen, dass es jetzt bei dem Wettbewerb inzwischen auch um Persönlichkeit geht, um die Frage, was man zu sagen hat, welches Thema man in Frau in den Mittelpunkt stellt. Hat es da auch Anfeindungen gegeben, nicht nur aufgrund der ethnischen Herkunft, auch Transfrauen könnten ja da ein Thema sein?
Das war extrem. Ich war ja die erste Staffel von Miss Germany, wo es nicht mehr um Schönheit ging, sondern um die Mission. Und da haben Kolleginnen von Miss Germany sehr viel Hate abbekommen. Bei mir ging es, da kam der Hate eher so aus Landau, weil Hörerinnen und Hörer nicht verstanden haben, dass es nicht mehr um Schönheit geht. Also sie haben Radio gehört, haben irgendwas mit Miss Germany gehört, haben Vanessa Lynn gehört und haben direkt angerufen und gemeint, ja, die Vanessa ist doch gar nicht so hübsch. Also da ging es wirklich nicht wirklich um das, weshalb ich bei Miss Germany war, sondern wegen vereinzelten Personen, die nicht richtig zugehört haben. Aber meine Trans-Kolleginnen oder andere Kolleginnen, die eine Behinderung hatten und angetreten sind, die haben schon ziemlich viel Shitstorm bekommen. Mittlerweile, das ist ja jetzt auch schon 4 Jahre her, hat sich das Ganze entwickelt und die Menschen sind offen und verstehen auch, wofür Miss Germany mittlerweile steht.
Erleben Sie, dass Menschen, die gehatet werden in Social Media, dass die Hilfe brauchen? Also geht es so weit? Also sind die Profis, die eben dann in die Größenordnung von Hunderttausende Kommentare gehen, sind die so abgeklärt, dass das wurscht ist, was da drunter steht? Oder trifft es Menschen auch so sehr, dass die da ein echtes Problem damit bekommen?
Ich habe ziemlich viel mit großen Influencerinnen und Influencer in Deutschland auch jobbedingt zu tun, aber auch damals durch meinen Radiojob habe ich sie auf Events kennenlernen dürfen und sie sagen zwar alle, das trifft mich nicht, man härtet irgendwann ab. Aber es kommt meistens raus, dass es sie psychisch sehr, sehr stark belastet. Und Influencerinnen und Influencer, und vielleicht mache ich mich jetzt auch unglaublich unbeliebt, sind halt einfach mittlerweile Wracks, emotionale Wracks. Sie haben eine gewisse Zahl, sie haben auch einen gewissen Wert auf dem Markt, sei ihnen auch absolut gegönnt, aber sie haben keine Liebe mehr in sich und wenig Freunde. Es geht dann auch nur noch um Schein, mehr als um Sein. Und das ist das Traurige in dieser Influencer-Welt. Und diese Bubble entpuppt sich immer mehr als toxisch. Wenn du in diese Bubble reinkommst und du wirst Influencer oder Influencerin und hast plötzlich morgen 1 Million Follower, wirst du ein ekliger Mensch im Laufe der Zeit. Und das sind die meisten. Also ich kenne kaum große Influencerinnen. Wir haben ja hier in der Pfalz auch ziemlich viele große. Sei es die Kollegin Julia Römmelt mit über 1 Million Follower. Oder die Julie mit über 1 Million Follower. Die sind noch normal geblieben, weil sie immer wieder in die Pfalz zurückkehren und sich mit normalen Menschen unterhalten. Aber die Köln-Bubble, die Düsseldorf-Bubble, die Berlin-Bubble, keine Chance. Die verlangen vom Restaurant dann tatsächlich auch, alles aufs Haus zu bekommen. Im Hotel bezahlen sie keinen Cent mehr. Das ist alles nachweislich. Die Hotels haben mittlerweile auch schon drüber gesprochen.
Vielleicht wäre die Zusammenarbeit mit Oliver Pocher doch was für Sie. Ne? Er hat ja eine Zeit lang da sich besonders eingesetzt. Das fand ich jetzt schon harter Tobak. Mhm. Ne? Oder gerade weil Sie ja auch sich da auskennen. Ne? Also wenn wir das vermuten, so von Weitem und denken, Mensch, was machen die da? Ja, dann ist das eine. Wenn aber eine Insiderin da sich dazu äußert, ist das andere. Ist insgesamt Social Media ein Riesengeschäft, entnehme ich jetzt unserem Gespräch auch, aber auch eine Gefahr für Menschen, die da drin untergehen können?
Definitiv. Ich finde, Social Media ist die gefährlichste Plattform als Medium, die man konsumieren kann, aber auch die Plattform, die am meisten beeinflussen kann. Und das ist das Gefährliche. Auf der einen Seite die größte Chance, auch in Deutschland, auch in der Kommunalpolitik oder Lokalpolitik oder auch bundesweiten Politik Menschen zu erreichen und zu beeinflussen, aber im gleichen Atemzug auch zu gefährden.
Ich sage ja immer zum Sebastian, wir versuchen einfach ein Image zu erzeugen. Ist das das, was Sie uns empfehlen würden auch? Dass man versucht, so ein über die Aktivitäten ein bestimmtes Image ins Volk zu bringen?
Definitiv. Also als Verbandsgemeinde ist Social Media gar nicht mal so schwer. Wichtig ist, Informationen zu liefern, die Bürgerinnen und Bürger hier in Rölsheim in der Verbandsgemeinde einfach brauchen. Hier ist weniger wichtig, einen Trend aufzubauen, weil wir wollen ja nicht über die Grenzen hinweg unbedingt so viele Follower haben, weil es bringt Rölsheim nichts, Follower aus Berlin zu haben.
Wir wollen informieren und natürlich wollen wir auch, und das meinte ich mit Image, wir wollen auch vermitteln, dass wir gute Arbeit machen. Ne? Ja. Also wir sind schon davon überzeugt. Ich sage immer, auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier im Haus, das sind nicht alles Idioten. Mm. Ne? Ich hätte immer so gerne, die im Rathaus arbeiten, echt? Die haben allen Schuss und so, die sind wirklich? Faul und die können nichts. Und das ist ganz schnell, die haben also ein schlechtes Image. Der öffentliche Dienst hat inzwischen sehr gelitten auch in der öffentlichen Wahrnehmung. Und das ist mir auch wichtig, ne? dass wir vermitteln, hier wird gut gearbeitet, die Leute machen sich Gedanken, ne? Und Vielfalt, das ist auch so Lebendigkeit der Kommunen, ist auch ein Thema, was mir ganz am Herzen liegt, weshalb ich auch diesen Podcast mache, ne? Weil ich glaube, dass wir gerade wenn die Zeiten, Sie haben vorhin die politische Großwetterlage angesprochen, wenn die so auseinanderdriften, wenn das durch die Familien hindurch geht, ne? In den Vereinen schon längst angekommen ist, dass der eine nicht mehr mit dem anderen redet nach Corona, natürlich alles nochmal zugespitzt, dann glaube ich, ist es wichtig, dass man Leute zusammenbringt und zusammenhält und dass man sagt, die Vielfalt dieser Gemeinden, die zeigt sich eben auch in Menschen, die ein Hobby nachgehen, was außergewöhnlich ist, die einen besonderen Beruf haben, die sich für andere einsetzen und so weiter.
Ja. Absolut. Also ich würde da schon, Herr Schad, sagen, Sie sind da guter Vorreiter, was das angeht. Ich kenne ganz, ganz wenige Verbandsgemeinden im ländlichen Raum, die so up-to-date sind, sei es auf Social Media. Ich meine, ich erinnere Sebastian immer gerne daran, wie ich auf deinen April-Scherz reingefallen bin, eben weil ich auch Social Media genutzt habe und du es auch richtig genutzt hast, um die Leute auch zu erreichen. In dem Fall hast du mich erreicht, was ein bisschen blöd war. Ja, so haben wir uns kennengelernt, genau. Aber auch Sie mit Ihrem Podcast wurden auch schon ausgezeichnet. Jeder kennt den Podcast, vielleicht hört ihn nicht jeder. Jeder, weil die Themen vielleicht gerade für den einen oder anderen nicht interessant ist, aber da zu sein, präsent zu sein, gibt auch dem ältesten oder dem jüngsten Bürger hier in Rölsheim das Gefühl, gehört zu werden.
Und das ist auch wichtig und deshalb hören wir heute auf zwei ganz wichtige und tolle Frauen und ich muss jetzt nochmal auf diesen großen Unterschied zwischen den Sümpfen der Südpfalz und dem größten Kraft, das man sich denken kann, also der Verbandsgemeinde Rölsheim und der bayerischen Landeshauptstadt zu sprechen kommen. Wenn man anders aussieht, ist es in Rilse einfacher oder in München?
Es ist in München einfacher. In Rilse ist es nicht einfach, anders auszusehen. Oh Gott, ich habe mir richtig viel Mühe gegeben.
Sehr gut, sehr gut.
Hat man verstanden, oder? Nee, aber tatsächlich, es ist, man
je
mag
kleiner,
es kaum.
Je kleiner, also je mehr man auffällt, desto unangenehmer ist es.
Wobei Rölsheim jetzt wirklich nicht unangenehm ist. Ich hatte mal eine sehr, sehr unangenehme Begegnung im Nachbardorf. Fängt mit H an und endet mit Erxheim. Mhm. Da wurde ich wirklich vom Supermarkt angeschrien. Mit den Worten, geh zurück in dein Land. Und ich habe nichts getan.
Ohne jeden anders. Nee,
ja, man hat mich einfach gesehen und man hat mich angeschrien. Und das ist 3 Jahre her, genau, das ist 3 Jahre her jetzt.
Wenn Sie sagen sollten oder dann nachdenken über so ein Ereignis, stellen Sie sich die Frage, warum macht der oder die das? Oder denken Sie sich eher, ich will nicht drüber nachdenken.
Nee, doch. Ich habe sehr lange drüber nachgedacht. Ich habe im Radio auch sehr lange darüber gesprochen, auch mit den Hörerinnen und Hörern. Ich hinterfragte schon. Also zuerst, ich bin halt leider so ein Mensch, die sich fragt, habe ich einen Fehler gemacht? Mhm. Was ich vielleicht nicht immer machen sollte, weil dadurch mein Selbstbewusstsein natürlich auch schrumpft. Aber mittlerweile kann ich wirklich sagen, ich denke drüber nach. Ich mache mir meine Gedanken und ich möchte es besser machen. Ich möchte nicht nur verurteilen, ich möchte nicht nur sagen, hey, Sie sind scheiße, weil Sie das gesagt haben, sondern ich möchte im besten Fall mit den Leuten an einem Tisch sitzen und mit ihnen drüber reden.
Das wollen die aber nicht, ne?
Richtig.
Und,
aber ich versuch's trotzdem.
Versuchen wir mal eine Antwort. Warum? War ein Mann oder eine Frau?
Ein Ehepaar, ein älteres Ehepaar, ja.
Die haben sie einfach gesehen?
Ja. Ich bin aus dem Supermarkt raus, habe meine Sachen eingepackt in den Kofferraum und dann laufen die Händchen halten an mir vorbei und schreien mir das hinterher. Und ich bin stehen geblieben, habe sie angeschaut und habe gefragt, was ist ihr Problem? Mhm. Und dann sagt die Frau zum Mann, die kann eh kein Deutsch, hör auf zu diskutieren. Dann habe ich gesagt, ich kann sehr wohl Deutsch. Ich kann auch gerne mit ihnen diskutieren. Ich habe damit kein Problem. Ich nehme mir die Zeit. Dann fängt er mit seiner Hand vor meinem Gesicht rumzufuchteln und sagt, ja, scheiß Ausländer, sie nehmen uns hier Arbeitsplätze weg, sie nehmen uns hier Parkplätze weg, weil ich natürlich auf diesem Parkplatz mein Auto platziert hatte. Und ich habe dann wirklich gesagt, was ist ihr Problem?
Da ist ja einfach ganz viel Hass, ne?
Ja, zu viel Hass.
Und da muss ja auch Vorurteile, selbstverständlich, aber dass man sich das traut, ja, das ist eigentlich so unvorstellbar.
Ja, ja, unvorstellbar. Das ist echt.
Dass man nicht das Bewusstsein hat, das ist ein Mensch, der Gefühle hat, der das Recht hat zu leben. Ne? Ist
eigentlich, ich glaube, diese Menschen sehen einen nicht mehr als Mensch. Das ist, als wäre ich ein Tier. So hat man das Gefühl, dass man wie ein Tier behandelt wird und nicht unbedingt wie ein Mensch.
Ja, ein ganz, ganz schlimmes Ereignis, ne, über das wir gerade sprechen. Im Moment kommt Michaela Sani zu uns und wir freuen uns sehr, dass sie da ist und dass wir uns heute Morgen jetzt auch in dieser Dreierkonstellation treffen. Wir haben mit Vanessa Lynn begonnen, weil sie noch arbeiten muss.
Richtig.
Und deshalb reden wir jetzt schon eine gewisse Zeit miteinander. Wir haben gerade festgestellt, es ist einfacher in der großen Stadt. Da reden wir gleich auch mit Michael drüber. Und ich will aber zum Schluss, bevor wir Vanessa Lynn in ihren Arbeitstag entlassen.
Ich würde lieber hier sitzen und reden,
ja,
als zu arbeiten.
Ich glaube, es war auch sehr angenehm, hat großen Spaß gemacht. Würde mich trotzdem interessieren, aus dem, was Sie erfahren haben, kann man was lernen für den Umgang miteinander, auch hier bei uns vor Ort? Was würden Sie sagen?
Also Tom Kaulitz und Bill Kaulitz sagen immer in ihrem Podcast, don't hate, start love. Und ich würde immer sagen, versucht die Menschen so zu lieben, wie sie sind. Und wenn ihr nichts mit diesen Menschen zu tun haben wollt, dann lasst sie doch einfach in Ruhe. So wie ihr behandelt werden möchtet, egal ob ihr im Urlaub auf Malotze seid oder hier in Deutschland seid, so wie ihr behandelt werden wollt, behandelt so auch eure Mitmenschen. Und wenn ihr nichts zu sagen habt und die Welt nicht ändern könnt mit euren Worten, dann lasst es einfach. Dann lasst die Menschen einfach in Frieden.
Schönes Schlusswort.
Vielen Dank.
Ich danke herzlich und der Sebastian macht noch ein schönes Foto von euch
sehr
beiden,
gerne.
Ne? Wir wollen ja Werbung für diesen Podcast machen und für das, was ihr zu sagen habt. Und dann kann ich diese Gelegenheit nutzen und überleiten,
ja,
zu Michael
gerne.
Asani. Ich freue mich, wenn wir uns mal wieder sehen. Ansonsten, ansonsten ganz viel
dafür.
Erfolg in
danke.
München. Und wenn ich mal wieder in der bayerischen Landeshauptstadt bin und es dann heißt Schad ist und nicht Söder ist, dann darüber können wir auch noch reden, ne? Über dessen Social-Media-Erfahrung. Alles Gute.
Tschüssel.
Ich versuche mal einen gewagten Übergang, liebe Michael. Herzlich willkommen.
Hi, danke, dass ich hier sein darf.
Ich probiere mal einen gewagten Übergang. Behandle die anderen so, wie du selbst behandelt werden willst. Die goldene Regel aus dem Matthäusevangelium. Du bist sehr gläubig und postest auch regelmäßig Bibelzitate. Würdest du dich dem Gedanken anschließen, dass das so eine Grundhaltung sein könnte, wie Menschen besser miteinander auskommen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, in der Bibel ist ja einer der obersten Gebote Nächstenliebe. Und ich glaube, dass man sich da wirklich eine ordentliche Scheibe abschneiden kann, einfach auch im Umgang mit anderen Menschen. Und zu sagen, hey, also klar, vielleicht sind wir unterschiedlich, aber vor meinem Schöpfer sind wir alle gleich. Und wer bin ich, um zu judgen, was du machst oder was du bist, schlecht ist oder schlechter ist als ich? also mein Vater hat mir gesagt, ich soll dich lieben und ich werde dich lieben, weil ich ihm gehorche und ich nichts davon habe, wenn ich dich erniedrige. Und deswegen glaube ich, dass es eine super Basis ist, um einfach auch eine Gemeinschaft zu stärken.
Und das finde ich auch so wichtig, ne? Manchmal wird ja das Religiöse, das Christentum auch belächelt. Wir haben jetzt eben gemerkt, ne, man kann den gleichen Gedanken mit einem aus einem christlichen, aus einem biblischen Kontext herleiten, aber auch aus dem ganz normalen Humanismus, der in einer Gesellschaft auch wichtig ist und gilt. Und das ist eigentlich schon ein schönes Schlusswort. Wir wollen aber jetzt nochmal ins Detail einsteigen und auf deine Biografie gucken. Du hast ja in Kuhat gelebt, so haben wir uns kennengelernt. Inzwischen bist du weggezogen, ne?
Ja.
Lebst in der großen, weiten Welt. Kannst du ja vielleicht mal zwei Sätze über deinen momentanen Lebensmittelpunkt erzählen?
Ja, genau. Also ich habe bis vor 2 Jahren, habe ich glaube ich noch in Kuhat gelebt und bin dann nach Karlsruhe gezogen, wo ich eigentlich ursprünglich herkomme. Genau, da ist mein Trainings- und Lebensmittelpunkt und ich studiere da auf jeden Fall. Deswegen hat sich das einfach ergeben zu sagen, okay, dass dadurch, dass Zeit kostbar ist, einfach nach Karlsruhe zu ziehen, die Zeit zu ersparen. Und
lebt von der Familie noch jemand in Kuhat?
Ja, alle außer ich.
Dann sind die alle gegrüßt. Das ist bei Vanessa Lynn übrigens genauso. Ne? Die Eltern leben auch noch in Rülsheim. Und von daher beobachten wir natürlich mit großem Interesse den Werdegang von Michael Asani. Olympische Spiele, ja? Du hast es um den Hals hängen. Das fünffarbige Logo der Olympiade. Das war schon eine Nummer, oder?
Ja, das war unglaublich. Also ein Lebenstraum, der sich ja irgendwie früher in Erfüllung gegangen ist, als man überhaupt hätte denken können. Ich war da so jung und bin immer noch so jung.
Ja, in der Tat.
Und es war unglaublich. Ich sage immer, ich glaube, einer der krassesten Momente war, an meinem Wettkampftag in dieses Stadion reinzulaufen und wie einfach diese Tribüne einfach getost hat und wie laut es war. Ich musste mich mit meiner Kollegin anschreien, damit sie mich versteht. Also es war so, ja, es war einfach unglaublich.
Ist es im olympischen Dorf so wild, wie man immer denkt?
Ja, doch, an sich schon. Also ich würde schon sagen, dass Athleten, die haben auch Bock mal zu feiern und loszulassen nach den Wettkämpfen und sind auch sehr offen. Also man kann da schon sehr connecten auf jeden Fall. Ich glaube, am ersten Abend habe ich direkt mit den Basketballcoaches der deutschen Nationalmannschaft connected. Also da geht's schon auf jeden Fall rund.
Sehr schön. Und der Wettkampf selbst war jetzt, hätte besser laufen können, ne?
Ja.
Aber es wurde dann danach noch schlimmer. Du hast dich schwer verletzt.
Ja.
Vielleicht kannst du da ein paar Sätze dazu sagen. Wer dir folgt, der kriegt es mit. Aber nicht alle, die hier zuhören, wissen davon vielleicht.
Ja, genau. Also ich habe mich bei der Hallen-EM in den Niederlanden in Apeldoorn verletzt, habe mir eine schwere Hamstring-Verletzung zugezogen, also 2 Sehnen gerissen, sodass ich sogar operiert werden musste.
Im Fuß, ne?
Im Hamstring, also das ist der hintere Oberschenkel.
Der hintere Oberschenkel.
Genau. Und genau, es ist aber mittlerweile auch schon fast ein halbes Jahr her, meine OP. Das heißt, ich stehe jetzt auch stabil auf 2 Beinen und es geht darum, mich halt wieder ins Training hineinzuführen.
Das macht man mit Reha?
Reha, Physiotherapie, Training, Reha, Physiotherapie, on repeat.
On repeat. Und gibt es, kannst schon laufen, also richtig Belastungsläufe machen und sowas? Bist du schon so weit? Oder?
Ja, mittlerweile bin ich schon ziemlich weit. Ich bin seit circa 4 Wochen auch teilweise schon auf der Bahn wieder zurück. Mache ich im Wechsel mit dem Reha-Training. Mein Trainer darf jetzt auch wieder ran. Also der Udo Metzler ist mein Trainer. Und ja, wir versuchen mich so langsam wieder an dieses Leichtathletik-spezifische heranzuführen, damit ich hoffentlich in der Wintervorbereitung wieder anfangen kann.
Und dann geht es auch wieder irgendwann in Richtung Wettkämpfe.
Richtung Wettkämpfe.
In der nächsten Saison, kann man das so sagen?
Genau.
Also eine Saison ist quasi ausgefallen.
Genau, im Optimalfall.
Im Optimalfall und natürlich nicht die Olympiasaison, ne?
Ja.
Sehr schlau gemacht.
Klar.
Diese Olympiateilnahme, die macht natürlich auch was mit dir. Du bist, wenn ich das richtig gesehen habe, eines der Gesichter, Faces, Brand Faces von Adidas.
Ja, also ich werde von Adidas gesponsert auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist auch nicht an denen vorbeigegangen, dass ich auch modle und da gerne vor der Kamera stehe. Und genau, für die Olympischen Spiele war ich Teil der You Got This-Kampagne hier in Deutschland. Das war eine unglaubliche Ehre, mein ganzes Gesicht in ganz Deutschland zu sehen. Ja, genau.
Das ist doch auch unfassbar, oder?
Ja.
Dann plötzlich so diese Präsenz dann zu bekommen.
Total, also es ist ja auch eine Form von Wertschätzung und dass man gesehen wird. Ich bin ja nicht die einzige Adidas-Athletin und ich habe mich einfach unglaublich wertgeschätzt gefühlt. Ich habe einfach das auch genossen, weil wie oft ist man in so einem Moment, und habe das auch einfach genutzt, mit anderen Leuten connected, und es war wirklich sehr cool.
Und jetzt gucken wir auf das, was heute unser Thema ist. Tatsächlich wollen wir heute ein bisschen über negative Dinge reden, ja, über Rassismus im weitesten Sinn. Also Menschen werden aufgrund ihres Aussehens, ihrer Herkunft, ihrer sexuellen Identität, ihrer religiösen Überzeugung diskriminiert. Du hast nigerianische Wurzeln und bist hier in Karlsruhe aufgewachsen. Und dann in ein kleines Kaff, also Leimersheim ist auch ein Kaff, liebe Kurder, ne? Das ist nicht bös gemeint. Es redet ja von uns hier immer, dass wir wirklich unwichtige Dörfer in den Sümpfen der Südpfalz sind. Wie waren da so die Erfahrungen? Wird man da schief angeguckt, wenn man eine andere Hautfarbe hat?
Also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass wir nicht unsere Bedenken hatten, als wir da hingezogen sind. Man hat natürlich so das im Hinterkopf, aber wir wurden auf jeden Fall positiver empfangen als natürlich die Gedanken, die man hatte. Und klar sind die Leute natürlich, glaube ich, ein bisschen neugierig, wer da dazuzieht und alles, aber wir wurden sehr gut empfangen. Und hatten eigentlich, ich habe heute Morgen meine Mutter gefragt, wie waren denn deine Erfahrungen hier in Kurhard? Und sie meinte, ihre Erfahrung war hier zu 91%, 95% eigentlich super positiv.
Das ist ja schon mal was Tolles, ne? Mhm. Da müssen wir einfach an der Stelle mal sagen, da freuen wir uns auch drüber. Ist es einfacher, in Kurhard zu leben oder in Karlsruhe? Ist eigentlich jetzt schon beantwortet, ne? Weil Vanessa das schon gesagt hat, je größer der Ort, desto vielleicht einfacher.
Ja, ich glaube im Thema, also sagen wir mal so, ich glaube hier, das ist wirklich auch einfach was, vielleicht auch fast was Außergewöhnliches, dass die Leute so herzlich sind. Ich glaube, das ist nicht unbedingt die Regel. Und dadurch, dass wir Leute sind, die sich immer aufs Positive konzentrieren, hoffen wir mal, dass es in anderen Dörfern genauso ist. Und wir versuchen auch genauso offen gegenüber anderen Leuten entgegenzutreten. Und klar, in Großstädten ist es natürlich einfacher, weil mehr aufgeklärt wird. Da trifft man einfach auf und da treffen einfach unterschiedliche Typen aufeinander. Aber wie gesagt, es ist einfach auch eine Haltung, die man einnimmt, die man grundsätzlich einnehmen sollte. Oder die Frage ist, welche Haltung nimmt man ein gegenüber anderen Menschen?
Es ist ja vielleicht eine blöde Frage, aber man merkt ja dann irgendwann im Leben, schon als Kind, ich bin irgendwie anders als die anderen. Also ich sehe halt anders aus als die, sagen wir mal, Mehrheit.
Ja.
Wie war das für dich? Was hast du da für ganz frühe Erinnerungen?
Auf jeden Fall habe ich gemerkt, dass ich anders bin, wie gesagt, in der Grundschule besonders. Aber ich habe nicht realisiert, dass das ein Wort hat oder dass das ein Ding ist, bis ich erwachsen geworden bin. Also dass das so Wörter wie Mobbing, Rassismus, das kannte ich als kleines Kind nicht. Mir war nur klar, okay, ich werde jetzt zum Beispiel geärgert, weil ich jetzt eine andere Hautfarbe habe. Aber ich habe es nicht verstanden. Aber zum Glück hatte ich halt ein wirklich sehr gutes Supportsystem zu Hause, dass einfach die Folgen von solchen Erfahrungen nicht so groß waren. Also dass ich meinte, okay, klar, ich werde teilweise geärgert, aber trotzdem bin ich toll, wie ich bin. Trotzdem mache ich weiter so, wie ich bin. Und ich meine, ich stehe jetzt auf einer großen Bühne und kann einfach auch stolz auf mich sein. Und deswegen bin ich froh, dass ich da keine großen Narben von getragen habe.
Aber es ist schon so, dass du schon in der Grundschule dann solche Dinge erlebt hast.
Ja, leider. Was ich verrückt finde, weil wenn ich immer zurückdenke, weil wir reden hier von Kindern.
Ja,
wir reden hier nicht von Kindern. Also man geht ja davon aus, wenn das Kinder auf die Erde kommen, dass die nicht rassistisch sind.
Und davon gehe ich auch aus. Ja, ich erlebe es an meinen Jungs, dass die solche Unterschiede gar nicht wahrnehmen. Die nehmen sie erst wahr, wenn sie zu Hause thematisiert werden. Also das ist zumindest meine These. Ja, mein ältester Sohn hat als im Kindergarten ein Bild gemalt von einer seiner Freundinnen und das Auffälligste an dem Bild waren ihre Haare. Gut, sie hatte auch, er hat auch ihre Hautfarbe braun gemalt, aber hat einfach, die hat so tolle große schwarze Haare, ne? Und das ist ihm aufgefallen. Und das ist völlig normal, spielt gar keine Rolle und er mag sie so, wie sie ist, ne? Und das ist, ich glaube, tatsächlich, Kinder kommen nicht rassistisch auf die Welt, ja. Das ist meine feste Überzeugung.
Ja, da bin ich auch wirklich auf deiner Seite. Ich glaube auch, also da kann ich mich auch anschließen. Ich glaube, das wird zu Hause thematisiert, ja, in solchen Fällen.
Und das ist eigentlich dann ein ganz trauriges Kapitel, ne? Dass man merkt, dass das gelenkt wird und dass das eigentlich auch völlig unsinnig ist und unnötig ist, weil man die Menschen, jeder Mensch hat seine Unterschiede, ja, und diese Unterschiede, die manche sieht man und andere sieht man nicht, ja, und die sind dann trotzdem da und haben existiert. Die Aufmerksamkeit, die du jetzt hast, führt natürlich auch in Social Media, das war eben ein großes Thema mit Vanessa Lynn. Da hat man seine Follower, da hat man aber bestimmt auch seine Hater.
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe schon viele davon mitbekommen. Ich persönlich habe nicht so viel mit Hate zu tun. Also meine Rückmeldung auf Social Media ist sehr positiv. Ich höre aber von meinen Kolleginnen zum Beispiel, was für mich auch sehr krass war, der deutsche Rekordhalter über 100 Meter, Owen Unser, der ja wirklich...
Hamburger SV, ne?
Genau, genau.
Das wissen die Fußballfans. Siehst du, das ist typisch, ne? Ich habe kein Bild von mir, aber ich weiß, dass der beim HSV, für den HSV startet, ja? Das ist, ja.
Die immer, wichtigen Details rausgeholt.
Nee, halt, genau, jeder guckt halt auf was anderes. Ja,
ja, genau, genau. Nee, und der hat auf jeden Fall mit viel Hate-Kommentaren gekämpft nach seinem Erfolg eigentlich, was ja für Deutschland was super Tolles ist, diese 10-Sekunden-Marke zu durchbrechen. Und dann weiß ich auf jeden Fall, dass es dann ein Hate-Blocker kam auf Social Media, um die man aktivieren kann, um solche Hate-Kommentare einfach zu sortieren und dass sie gefiltert werden. Genau. Aber ich muss sagen, ich persönlich habe nicht so viel Erfahrung mit Hate auf Social Media.
Die berühmte Malaika Mihambo hat ja sich deutlich geäußert gegen Fremdenfeindlichkeit, wird dafür auch angefeindet. Wie geht man damit um? Also ist deine Reaktion eher zurückhaltend zu sein oder auch dann in die Offensive zu gehen, wenn du irgendwo sowas mitbekommst?
Also ich glaube, meistens sind diese Anfeindungen wahrscheinlich basiert auf einer Wissenslücke. Und ich würde, glaube ich, erstmal aufklären und so, warum denkst du, dass ich jetzt so und so bin? Und ich glaube, meistens ist Aufklärung besser, als dass man quasi auch mit solchen Anfeindungen zurückschießt oder so. Und zu schauen, okay, worauf basiert das, wenn dafür die Zeit ist. Auf Social Media gibt es ja mittlerweile ganz einfache Mittel, melden, blockieren oder so. Und da muss man gar nicht mehr aktiv drauf eingehen. Das macht es auf jeden Fall einfacher, weil ich glaube, es ist auch eine Frage, okay, inwiefern investiert man seine Energie und wie kann man das halt austarieren und schauen, okay, wie setze ich mich dafür ein? Und jetzt für mich persönlich, dadurch, dass ich wirklich, um ehrlich zu sein, nur hauptsächlich in meinem Kindesalter viel mit Rassismus zu tun hatte und aktuell da nicht so viele Anfeindungen hatte oder habe, war das gar nicht so nötig in dem Sinne. Aber natürlich tausche ich mich mit anderen Leuten aus und frage, okay, was sind eure Erfahrungen? Wie geht ihr damit um? Ja. Auch, ich weiß noch, dass wir eine Runde hatten bei den Weltmeisterschaften 2023 in Budapest. Und dadurch, dass wir 3 Weitspringerinnen waren und wir waren auch 3 schwarze Weitspringerinnen, da hatten wir ein ganz ehrliches Gespräch, wie unsere Erfahrungen waren. Und da hat man auch gemerkt, dass es ein emotionales Thema ist. Und es ist auch interessant, wie man halt dann einfach umgeht.
Im Sport ist es leider auch selbst im Fußball Thema. Ne? Wir hatten gerade die Probleme auch im Pokal, ne? Auch beim FCK-Spiel. Da gab es eine Reaktion, die ganz beeindruckend war. Ne? Als die Fans der Heimmannschaft dann auch Nazis raus skandiert haben, ne? Das war eigentlich eine ganz außergewöhnliche Reaktion, die da der FCK erfahren hat. Man kann wirklich nur entsetzt sein, was dann manchmal passiert. Und wir haben von Vanessa Lynn gerade ja auch zum Beispiel von einem Alltagsrassismus gehört. Aber es ist auf der anderen Seite dann auch ermutigend, wenn du sagst, dir passiert es eigentlich in diesem Maße oder solche Ereignisse musstest du jetzt in letzter Zeit nicht erleben. Das ist ja dann auch etwas Positives oder etwas, was vielleicht auch Mut macht, ne? Dass man auch gut hier leben kann. Die letzten Endes ist die Frage, was treibt Menschen an, die sich so äußern, sehr schwierig. Ne? Da werden wir keine Antwort drauf finden. Aber ich glaube, man kann dagegenhalten, indem man diese Vielfalt der Gesellschaft herausstellt und den Werten, die Bedeutung jedes einzelnen Menschen, der eben etwas einzubringen hat in dieses Land. Und wenn man sich die Frage stellt, was ist denn Deutschland, ne? Oder was sind die Deutschen, dann ist das eben nicht eine rassische Antwort oder auch nicht nur eine historische Antwort. Das ist eben vielleicht auch etwas, was eine Haltung zum Ausdruck bringt. Ja? Deutsch sein heute, was ist für dich, Michael, Deutsch sein heute? Wenn du da antrittst mit dem schwarz-rot-goldenen Logo auf der Brust und irgendwann mal bei den Olympischen Spielen auf dem Siegertreppchen stehst und
so
die Fahne ansiehst, ja? Also was ist das für dich?
Ja, Deutsch sein oder mein Heimatland Deutschland ist halt, wie gesagt, Heimat, ist Zuhause. Da sind eher kulturelle Aspekte. Ich denke jetzt nicht daran, wie du meintest, okay, wie sieht ein typischer Deutscher aus, sondern okay, ich bin mit der Bratwurst aufgewachsen und dem Kartoffelsalat und ich habe badische, kuhartische Wurzeln mittlerweile und das bedeutet für mich Deutsch sein. Das bedeutet für mich auch, ich meine, im Sport haben wir ja auch wirklich eine glorreiche Geschichte, sei es in der Leichtathletik mit Athleten wie Heike Drechsler oder so. Wir haben so viel mehr zu bieten, außer nur, okay, wie sieht jetzt was ist die Hautfarbe von dieser Person? Und das versuche ich zum Beispiel in meinem Leben herauszuhighlighten, was ich auch aus der Vergangenheit mitnehmen kann und wie ich einfach auch die Vergangenheit hier ehren kann.
So wie die Menschen hier gelebt haben.
Genau.
Ne? Unabhängig von ihrer Hautfarbe, genau. Oder unabhängig von der Art, wie sie aussahen oder ob sie jetzt katholisch oder evangelisch waren. Ne? War ja früher hier auch ein Riesenthema.
Stimmt,
ja?
Hab ich mitbekommen.
Also vielleicht ist nicht so sehr bei uns, weil die alle katholisch waren hier, aber in Nachbargemeinden war das schon schwieriger. Oder wenn auch ein Protestant hier in eine katholische Familie einheiraten wollte vor 60, 70 Jahren, war das ein Riesenproblem.
Ne? War bei meiner Tante noch so, ne? Das war von Oma Katharina. Also ja, ganz kurz. Das ist jetzt, glaube ich, ich weiß nicht, wie lange Petra und Uwe verheiratet sind, aber los ist 30 Jahre so in etwa seit. Das war von Oma Katharina, also die Mutter von meinem Vater, noch tatsächliche Thema. Das muss man sich mal vorstellen.
Ne? Und von daher glaube ich tatsächlich, dass die Art, wie wir leben, und das hast du schön gesagt, finde ich, das zu ehren, ne, was wir so an Vergangenheit auch haben und wie die Menschen hier, was die erreicht haben, auch nach dem Krieg aufgebaut wurde. Ne? Und ich finde eben wichtig, deshalb habe ich gesagt, Haltung, dieses Deutschland ist das freiste Land, was wir je hatten hier auf deutschem Boden. Ja, wir können unsere Meinung sagen. Wir haben eine Gewaltenteilung, die funktioniert. Wir können ja auf die ganze Welt gerade blicken, wo es schwieriger wird, ne? Mit Meinungsäußerung, mit Gewaltenteilung, mit dem, was wie man frei leben kann. Und das zu verteidigen, das finde ich auch etwas, was wir alle gemeinsam tun sollten. Ne? Und manchmal wird ja dann von anderen Parteien aus dem rechten Lager gern mal gepostet, es fällt mir nichts ein, was Deutschland auszeichnet. Ja, da gibt es schon ganz viele gute Sachen, die dieses Land stark machen. Und finde ich auch, dass man das wirklich verteidigen kann, verteidigen muss. Wie geht's denn sportlich jetzt in den nächsten Jahren weiter? Gibt es noch weitere Disziplinen, 200 Meter zum Beispiel, die du anstreben könntest?
Also Weitsprung wird immer Number One in meinem Herzen bleiben, aber ich meine, Sprinten tue ich immer mal wieder. Vielleicht jetzt nicht auf diesem hohen Niveau, wie ich es beim Weitsprung mache, aber mit der Staffel dann mal hier einen 100-Meter-Lauf, um einfach mal wirklich mal zu wissen, was mein Topspeed ist. Und jetzt mal schauen, es ist alles abhängig, wie meine Verletzung verheilt, inwiefern ich an meine alte Form zurückkomme. Aber da habe ich auf gar keine Zweifel, es ist einfach nur eine Sache von Zeit. Und ja, genau, grundsätzlich, ich meine, die Olympischen Spiele, die nächsten Olympischen Spiele sind in 3 Jahren. Das ist natürlich das ganz große Ziel. Und dann halt auf dem Weg dahin, an den Leistungen anzuknüpfen, die ich die letzten Jahre hatte und sogar darüber hinaus. Also natürlich die Medaillen und Top-Platzierungen.
Wo sind denn die nächsten Olympischen Spiele?
In L.A. 2028.
Na, das ist doch ein Ziel, oder?
Auf jeden Fall.
Weißt du den Termin schon?
Nee, noch nicht ganz im August wahrscheinlich.
Können wir mal gucken, August wahrscheinlich, ja. Ne? L.A. 2028. Ja, 2028 feiert Leimersheim seine 1250-Jahr-Feier. Ne? Das fällt mir gerade dazu ein. Das ist natürlich auch ein ganz wichtiges Event. Modeling haben wir schon am Rande angesprochen. Was sind da deine Schritte, die du schon gegangen bist?
Also mehrheitlich auf jeden Fall Sport, das heißt halt Adidas auf jeden Fall. Dann habe ich auch ein paar Beauty-Shootings gemacht, aber eher auf kreativer Basis, eher Projekte, als dass ich da wirklich aktiv Werbung für eine Kosmetikmarke gemacht habe. Genau, und dann halt kam der Sport dazwischen irgendwann mal, dass da nicht mehr so viel Zeit dafür geblieben ist. Aber
ja, das war's für die Zukunft, nach dem Sport?
Ja, auf jeden Fall.
Also Medien?
Auch die Zukunft hat ein großes Fragezeichen, weil ich ja auch Bioingenieurwesen studiere.
Das wäre meine nächste Frage gewesen.
Und da sind viele Felder auf jeden Fall hier im Hintergrund, wo ich mir vorstellen könnte, mal zu arbeiten. Aber ich halte mir alles offen.
Das weiß man ja auch einfach nicht, ne? Wie es weitergeht. Gerade so eine junge Frau, der sich die Welt gerade öffnet oder geöffnet hat und die alles, ich will nicht sagen zu Füßen liegen hat, aber doch viele Möglichkeiten. Aber harte Arbeit braucht, um das zu erreichen. Ne? Das darf man ja nicht übersehen. Also man wird ja nicht, kommt ja nicht in die Weltspitze des Weitsprungs vom Zuhause auf der Couch sitzen. Das ist ja ein harter Weg und da muss man ja viel einbringen.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, manchmal realisiert man gar nicht, wie viel Arbeit man hineinsteckt, weil man es gewohnt ist. Einfach, ich mache Leichtathletik seit über 10 Jahren und es ist auch, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Das heißt, es macht mir Spaß und man merkt es gar nicht manchmal. Aber ja, genau, es ist einfach ein Prozess und ein Weg, den man da gegangen ist mit Höhen und Tiefen und den ich ja aktuell ja immer noch gehe mit dieser Verletzung. Und das macht einfach Spaß und es ist super spannend, wie man auch zu den gleichen Höhepunkten sich unterschiedlich vorbereitet. Das heißt zum Beispiel die letzten Olympischen Spiele, da habe ich nicht in einem 4-Jahres-Zyklus gedacht, weil ich vor 4 Jahren erst 17 war zu dem Zeitpunkt und dann noch in der Jugend rumgetanzt habe. Und jetzt heißt es, okay, Olympiazyklus, in 3 Jahren sind die nächsten Olympischen Spiele. Da muss man schon schauen, dass man da so einen Plan hat und mehr oder weniger weiß, wie man sich dafür vorbereitet. Also es ist super spannend.
Und so spannend ist das Leben eben völlig unabhängig davon, wie die Leute aussehen und wo sie ja herstammen. Wenn man von Lämmerschen stammt, da hat man es vielleicht einfacher in vielerlei Hinsicht, aber man hat halt auch nicht viel mehr Gesehne wie Lämmerschen, ne? Und so ist es auch mit anderen Ortschaften bei uns. Und deshalb finde ich, sind Frauen wie Michaela Sani und Vanessa Lühn einfach eine große Bereicherung. Mit ihren Familien, mit dem, was sie mitbringen, was sie an Fähigkeiten mitbringen, an Persönlichkeit, aber eben auch an dem kleinen Farbtupfer, den auch ein Dorf braucht. In vielerlei Hinsicht. Nicht nur optisch, sondern eben auch persönlichkeitsmäßig. Wird bei euch mittags oder abends warm gegessen?
Beides. Beides. Also da muss ich sagen, da kommen halt die kamerunisch-nigerianischen Wurzeln, da wird immer warm gegessen.
Siehst du? Das war das Thema mit Vanessa, deshalb habe ich das jetzt angesprochen. Sie hat gesagt, ihren deutschen Freundinnen, da gibt es abends Brotzeit, ne? Und bei ihnen vietnamesisch wird abends warm gegessen, deshalb wollte ich es von dir wissen. Also immer warm, morgens auch.
Ja, im Optimalfall doppelt, dreifach hält besser.
Dreifach hält besser.
Also man muss ja alle Proteine, Kohlenhydrate, wie das immer beim Sportler ist, reinbekommen.
Ich habe immer gedacht, die Sportler, die trinken diese Ersatzdrinks, zumindest machen sie Werbung dafür. Ne? Sie sind Schrott da, was man. Oh, Schrott darf man wahrscheinlich nicht sagen. Das ist alles ganz wertvoll. Ne? Das ist ganz, ganz wertvoll, ne? Dass man das Zeug dann auch kaufen kann.
Ja, es geht
eine
ja.
Dose für 5 Euro und so. Ne?
Ja, es geht ja immer darum, um Zeit zu sparen.
Ja, natürlich.
Zeit
ne?
zu sparen, das ist ja beim Sportlern immer ganz wichtig und so. Und deswegen ist das schon ganz praktisch. Aber natürlich darf man die essentiellen Sachen nicht vergessen, wie zum Beispiel ganz normale Hauptnahrung, die man auch zu sich nimmt. Also ich kann deinen Aspekt schon verstehen.
Das braucht es auch.
Ja,
ne?
Natürlich.
Nicht nur irgendwelche schnellen Trinks zwischen zwei Trainingseinheiten. Was gibt es heute noch? Wir nehmen an einem Montagmorgen auf. Es ist 9:30 gerade. Die Rilse Markeisch hat geschlagen. Wer mitgezählt hat, weiß, wie viel Uhr das wir haben. Was steht jetzt heute für dich noch an? Studium oder Training?
Beides. Ich bin komplett in der Klausurenphase. Ich habe noch 2 Klausuren, die auf mich zukommen und natürlich halt Reha-Training. Das heißt, heute wird noch gelernt und dann habe ich am Abend Training. Genau. Und in 2 Wochen geht es dann für mich nach Bali in die Off-Season, ins Off-Season-Urlaub.
Also richtig, Off-Season-Urlaub heißt richtig Urlaub?
Ja, teilweise. Ich muss trotzdem trainieren. Aber
wie läuft es im Urlaub dann mit Training?
Ja, das ist ja für mich jetzt auch das erste Mal, dass ich quasi im Urlaub auch Reha-Training machen muss. Aber dadurch, dass es viel kraftorientiert ist und Grundlagentraining, werde ich halt mal schauen, ob ich ein Gym auf Bali finde und damit training. Ja, ich hoffe es nicht. Also sollte es auch sehr coole Gyms geben. Genau. Und ja, ich werde dann wahrscheinlich auch nicht alleine trainieren. Und werde auch ein bisschen unterstützt mental. Genau, und es ist halt einfach so eine Balance zwischen Erholung und wieder Training.
Wie viel Stunden Training wären das dann so auf Bali? Was schätzt?
Ich habe mal
nur damit wir als absolute Couch-Potatoes mal so eine Größenordnung kriegen.
Ich habe meinen Plan noch nicht gesehen. Ich habe auch ein bisschen Angst, mich den anzuschauen, um ehrlich zu sein. Ich muss wahrscheinlich das mein Trainer ein bisschen rauskitzeln. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht so jeden zweiten Tag, so vielleicht 2 Stunden, das heißt so, keine Ahnung, 6 Stunden pro die Woche eventuell.
Das wäre ja okay.
Ja, ne? Das ist überschaubar im Vergleich zu dem, was ich aktuell mache.
Was machst du aktuell?
Da bin ich ja jeden Tag dran mit 2, 2,5 Stunden. Also eigentlich, außer sonntags, also eigentlich genauso viel wie vor meiner Verletzung, aber bloß eine andere Belastung, anderes Training.
Jeden Tag 2,5 Stunden, dann weiß man, was man gemacht hat.
Ja, auf jeden Fall.
Da wünsche ich dir viel Erfolg und eine gute Rückkehr. Und ich wünsche uns allen, dass wir über solche Themen irgendwann mal nicht mehr reden müssen. Ich befürchte aber, es wird nicht ausbleiben. Ja? Der Mensch ist leider so gemacht, dass er eben auch was Negatives zum Ausdruck bringen kann, dass er andere Menschen auch verletzen kann. Und da gibt es das Entscheidende, glaube ich, dass man von klein auf Kinder, Jugendliche in eine bestimmte Richtung lenken und führen will und aufklärt, wie du das vorhin gesagt hast, erzieht und versucht dann auch eine bessere Welt aufzubauen. Aus zum Beispiel christlicher Überzeugung, so wie wir beide das sagen würden, oder aus humanistischer Überzeugung, wie es Sebastian sagen würde. Und am Ende geht es darum, dass wir glücklich diese Zeit auf dieser Welt miteinander verbringen können. Und da wollen wir einen kleinen Beitrag dazu leisten. Ich danke herzlich Michael Asani und Vanessa Lünn für dieses Gespräch heute Morgen und in diesem Podcast und wünsche viel Erfolg im Studium und beim Training und einen schönen Urlaub. Off-Season Urlaub auf Bali.
Dankeschön,
komm
danke.
Gut zurück. Und ja, L.A. 2028 und wir feiern in Lehmarsch 1250-Jahr-Feier. Da sind wir mal sehr gespannt. Die Goldmedaille im Kugelstoßen bei den Olympischen Spielen in Paris, die fiel auf Skurder Rock and Bikes. Samstagabends Rock and Bike in Kurz, Samstagabend Olympia Gold für Bellheim. Ja, also das holen wir doch dann in Los Angeles im Weitsprung nach. Alles Gute.
Dankeschön.